Die Frage nach Gott ist vielleicht bereits die deutlichste Form seiner Gegenwart. Und wo er vollmundig bekannt wird, kann er ferner sein denn je. Das schreibt der Dichter und Theologe Christian Lehnert in seinem Buch »Der Gott in einer Nuss«, Untertitel »Fliegende Blätter von Kult und Gebet«. In dem Buch schreibt Lehnert sehr persönlich auch über seine Erfahrungen mit der jahrtausendealten christlichen Liturgie, erklärt deren Ursprünge, beschreibt die Wirkung und Bedeutung des christlichen Kults. Die Liturgie deutet die Weglosigkeit einer Wanderung ins Offene, wo jeder seinen Weg erkennen muss, schreibt Lehnert. Christian Lehnert ist bei uns im Studio. Guten Tag, Herr Lehnert.
Guten Tag.
Sie sind ja im Osten Deutschlands aufgewachsen. Sie sind nicht christlich sozialisiert und die Zeit hat einmal geschrieben, dass Sie in die Religion eingewandert sind. Was hat Sie denn dazu gebracht, das fremde Land der christlichen Liturgie zu erkunden?
Ich kann das sehr schwer sagen und alle Geschichten, die ich davon erzähle, sind irgendwie unvollkommen, weil da ganz viele Aspekte eine Rolle gespielt haben und das auch ein Gewirr von Erinnerungen ist, den ich mich selber auch manchmal gar nicht so recht zurechtfinde. Also zunächst einmal entstand mein Interesse für Kirche und Religion aus der Literatur, aus ja sogar eigentlich vom Gedicht her. Ich habe im elterlichen Bücherschrank Gedichte gefunden, habe gelesen und mit dem selbstständigen Erwachen tauchte dann auch die Frage nach Gott auf. Und für diese Frage, die plötzlich brennend für mich wurde, gab es in meinem Umfeld keine Sprache. Und das hat mich hingeführt zu einer Gemeinde. Ich bin die Straße aufwärts gegangen, da gab es eine evangelische Gemeinde. Wenn ich die Straße abwärts gegangen wäre, hätte ich bei einem katholischen Pfarrer geklingelt. Also von daher hat auch Konfessionalität an der Stelle, wir sagen, fast was Zufälliges. Ich habe dann, war für mich Religiosität vor allem erst einmal ein Erwachen zu eigenem Sprechen und eigenem Denken. Also in diesem kirchlichen Kontext, der ja in der DDR auch damals in den ausgehenden 80er Jahren eine letzte Form von anderer Öffentlichkeit war. Dort habe ich einfach gemerkt, wie Wörter eine andere Bedeutung haben können, wie man anders spricht, wie sich die Wirklichkeit anders darstellt, wenn bestimmte Bilder eine andere Bedeutung haben.
Aber das hätten Sie ja auch alles in der Kunst gefunden, wenn Sie sich der Literatur, der Lyrik genähert hätten, von Rilke bis Goethe, westöstlicher Divan, alles das steckt doch auch darin.
Ja, ich habe es ja auch parallel in der Kunst gefunden. Es war ja parallel gleichzeitig mein Anfang des Schreibens im Grunde genommen. Aber der Unterschied zur Kunst ist eben, damit sind wir beim Thema, die Liturgie. Das ist gewissermaßen im Raum der Kirche, erlebte ich es als Lebensform. Und das ist was anderes als Kunst. Kunst ist auch eine Lebensform, aber Kunst ist vor allem eine Form, das Leben darzustellen, abzubilden, zu verstehen, zu durchdringen. Liturgie und Glauben sind Lebensformen, die gewissermaßen die Essenz der Existenz selbst betreffen. Auch das tut die Kunst im gewissen Sinne, aber nicht in dieser direkten Weise des Lebens, des Vollzugs.
Ja, und doch scheint dieses Land der Liturgie von uns um einiges entfernt zu sein. Die Gesänge, die aus einer anderen Zeit zu uns hinüberklingen, die alte Sprache, das alte Denken und Empfinden, das ja vielleicht Unvernünftige des Opferkults, die Wandlung, das hat doch kaum noch Bezüge zur konsumistisch-kapitalistischen aufgeklärten Welt, in der wir leben, oder?
Das würde ich anders sehen. Ich glaube, wenn man einmal entdeckt hat, dass in den Formen der Liturgie einfach ein größerer Atem geht als unserer persönlicher, das gewissermaßen das Subjekt der Liturgie, die ja auch ein großes Kunstwerk ist, nicht der Einzelne ist, sondern eine Gemeinschaft über Jahrhunderte, ja eigentlich über zwei Jahrtausende, man könnte sogar sagen über drei Jahrtausende, wenn man lange religionsgeschichtliche Bezüge damit einbezieht. Also wenn man das einmal verstanden hat, dann stellt sich die Frage nach Aktualität ganz anders, weil die Liturgie ja genau unser Verständnis von Aktualität, unser Verständnis von Zeit radikal in Frage stellt und eine andere Ebene von Zeit in unsere Wirklichkeit einzieht. Es gibt kaum etwas, ich sage das jetzt in einem positiven Sinne, so zeitkritisch, so aufklärerisch in unserer heutigen Zeit ist wie die Liturgie.
Auch so etwas Befreiendes und den Raum
Befreiendes, öffnendes. Also genau, also Befreiendes heraus aus im Grunde genommen ja ganz engen Spuren, in denen wir uns bewegen, ganz engen Selbstbildern, ganz engen Lebenshorizonten, einer durchökonomisierten und durchrationalisierten Lebenswirklichkeit. Ja.
In Ihrem Buch finden wir nun Annäherungen an die Liturgie. Was ist Liturgie? Was bedeutet auch der Kult, die Form, der Inhalt, das gesprochene und das gesungene Wort? Ja, um die christliche Liturgie zu verstehen, muss man natürlich auch zurückwandern in die Vergangenheit, in dem die Liturgie vor langer Zeit entstanden ist. Und da ist dann auch ein Blick auf die griechische Tragödie mit ihren Chören und Wechselgesängen wichtig. Mhm. Warum?
Die christliche Liturgie ist im Grunde genommen eine späte Enkelin auch des Theaters und der Tragödie. Also die lateinische Messe lebt davon und damit natürlich dann auch die lutherische und protestantische Gottesdienst, die ja im Grunde genommen Kinder der lateinischen Messe sind. Das Wechselspiel von Chor, von Einzelnen, das Heraustreten des Subjekts aus dem Chor, diese Urgeste griechischen Theaterempfindens, finden wir in aller Klarheit in der lateinischen Liturgie. Und der Gottesdienst ist ja im Grunde genommen eine kultische Vergegenwärtigung, also ist eine der Brücken zwischen antikem kultischem Theater und der Religiosität Europas. Ich würde nur einen Aspekt noch hinzufügen und etwas zur Form sagen. Dieses Buch unternimmt ja zweierlei und bewegt sich ja in zweierlei Richtungen. Nämlich einmal bewegt es sich in Erinnerungstiefen, gräbt also historisch. Auf der anderen Seite setzt dieses Buch auf heutiges Empfinden und zwar genauer auf mein persönlich subjektives Empfinden. Also deshalb ist es auch Literatur. Es ist ein Essay, es ist kein theologisches Lehrbuch, sondern es versucht gewissermaßen die Liturgie zu erkunden auf dem Boden eigener Resonanzen. Und anders geht es vielleicht auch gar nicht, über Liturgie und Religion zu schreiben, wenn man nicht mehr über sie spricht, sondern gewissermaßen in ihr spricht. Ja, deshalb ist das Buch voll von Geschichten, von Beschreibungen aus meinen Erlebnissen als Pfarrer im Osterzgebirge. Es sind ganz viele Geschichten. Ich habe schon mal kurz überlegt, ob man auch Roman damals hätte drüber schreiben können.
Also das mischen Sie, das ist ja wohltuend, wenn man das liest. Also es ist jetzt kein wissenschaftliches Buch, kein historisches Buch, das die Liturgie aus der Vergangenheit erklärt. Das tut es immer wieder auch, aber es ist auch, es ist fast ein romantisches Buch in Teilen. Also vielleicht sogar empfindsam, obwohl wir uns da auch wieder am Genre nähern, das auch nicht richtig die Sache
ja,
trifft.
Ja, romantisch empfindsam, weiß nicht, also wenn es ein Adjektiv gibt, dann würde ich sagen phänomenologisch. Das heißt, ich versuche zu erkennen und dabei auf mein eigenes Empfinden zu achten und gewissermaßen dieses Empfinden selbst mit zu berücksichtigen in dem, was ich beschreibe, ja.
Also als reflektierender, ständig reflektierender, auch ständig skeptischer Mensch.
Genau, aber auf seine Empfindungen angewiesen, ja.
Wichtig ist auch das christliche Abendmahl, die Eucharistie. Auch darüber reden Sie oder schreiben Sie, ist aus einem Opferkult entstanden. Das muss man auch wissen von der Tradition hier. Ja, aber da gibt es dann die wichtige Wendung. Es wird nicht wie früher ein Lebewesen einem Gott geopfert, sondern Jesus oder in seiner Stellvertretung der Priester opfert sich selbst. Das ist die entscheidende Wendung, oder?
Also zunächst muss man an dieser Stelle auf eine Sache gucken, die mich immer wieder fasziniert hat, nämlich in der Theologie ist ja oft gestritten worden über den Opfercharakter der Messe und den Opfercharakter des Abendmahls. Erstaunlich ist, wie die Metaphern, die Bilder viel stärker sind als jede Reflexion. Also diesen Opfercharakter kriegt man selbst in allen Sublimierungen der Neuzeit nicht heraus. Immer schwingt das irgendwie mit. Ich habe halt versucht, einen zeitgenössischen Paradigmenwechsel an dieser Stelle zu beschreiben, der, ich glaube, in der Liturgie angelegt ist, nämlich, dass gewissermaßen Blut und Sprache verwechselbar werden. Also dass gewissermaßen Christus sich hineinopfert in die menschliche Sprache, damit im Grunde genommen hinein in der Sprache stirbt. Also die Sprache, der Sinn, das, was wir sagen können, alle Bedeutsamkeit stirbt hin auf die Auferstehung in einem neuen Sinn. Ja?
Am Anfang war das Wort, genau, und das Wort war bei Gott. Und das Wort, jetzt kommt's, ist Fleisch geworden.
Genau, das habe ich versucht, wörtlich zu nehmen. Aber wie gesagt, all das sind natürlich Wege und Schneisen, die eigentlich einen Bildraum erkunden. Und es ist nur einer der Versuche unter vielen, vielen anderen tausenden Bildern, die die Liturgie und Theologiegeschichte an dieser Stelle bringt, viel sprechender. Für mich ist das, was ich da in diesem Kapitel vom Abendmahl ganz am Anfang beschreibe, nämlich wie ich mal Zeuge wurde der Schlachtung eines Lammes am Straßenrand durch Beduinen, wo ich in einer ganz seltsamen Weise mit einer Archaik konfrontiert wurde, die auf der einen Seite grausam ist. Auf der anderen Seite habe ich dort erst verstanden, habe ich einen ganz neuen Aspekt auch in beduinischer Lebensweise plötzlich verstanden, weil in aller Grausamkeit zugleich eine Ehrfurcht vor dem Tier und vor der Kreatur spürbar wurde, die wir Europäer so gar nicht kennen.
Also was ganz Würdevolles, was Ernsthaftes und Äonen von unserer Kultur der Schlachthöfe natürlich
sind entfernt. Sind viel, viel grausamer, ja.
Es geht auch darum, in dem Buch in herkömmliche Denkkategorien von Raum und Zeit einzubrechen. Das haben Sie ja schon angedeutet. Das tut auch das Mysterium, das Sakrament im Geheimnis des Glaubens. Da wird doch der Raum- und Zeithorizont überschritten, oder? Mhm.
Die Liturgie durchlöchert gewissermaßen unser Raum-Zeit-Kontinuum. Das ist die große Leistung, die der Mensch eigentlich braucht. Und wo es das nicht gibt, verarmt der Mensch. Davon bin ich überzeugt. Also in dem Moment, wo ich den Raum nur noch als Raum denke und mir nicht vorstellen kann, dass es andere Sphären gibt, in denen sich die Verhältnisse ganz anders darstellen. Oder in dem Moment, wo ich nicht mit einer Mehrdimensionalität von Zeit rechne. Also, dass nicht jeder Freitag derselbe Freitag ist, sondern es einen Karfreitag gibt, der einen ganz anderen Zeitraum hat. Oder ein Kirchenjahr gibt, was einen ganz anderen Rhythmus hat als den Takt der Sekunden. In dem Moment verarme ich als Mensch.
Wir erleben Sie aber auch in dem Buch als jemand, der durch die Jetztzeit mit offenen Augen wandert, jetzt gerade durch die Adventzeit. Ein wunderbares Kapitel, wo Sie da beschreiben, was man in der Adventszeit wahrnehmen kann und was die Adventszeit eigentlich bedeutet. Aber auch eine Diagnose der Situation der Kirche. Also da darf ich jetzt mal 3-4 Zeilen zitieren. Also, dort heißt es, man kann als gläubiger Mensch diese zeitgenössische ekklesiologische Depressivität nicht ignorieren. Sie zeigt sich in reaktionärer Niedergangseuphorie wie in missionarischem Aktivismus, in regressivem Traditionsrausch wie in Anstrengungen zur Effektivitätssteigerung eines Heilsgeschäftes gleichermaßen. Ja, auch in spirituellen Wellnessbereichen, wo die wärmenden Gehirnwäschen und Wechselbäder diverser fundamentalistischer Strömungen für seelisches Wohlbefinden sorgen, auch da ist sie wie eine Wetterlage vorhanden, diese ekklesiologische Depressivität. Ja, was kann man dem denn entgegensetzen?
Ja, es gibt ja ein zweites Blatt, also das Buch ist ja aufgebaut in so kleinen, kurzen Blättern, fliegenden Blättern nenne ich das, die für sich stehen und die sich immer einem Gegenstand nähern. Es gibt ein anderes Blatt, wo ich von den Statistiken auch des Niedergangs spreche. Das endet in dem schönen Satz, der ist viel zitiert worden, auf in die Wahrheit der Verluste. Diese Depressivität entsteht ja dann, wenn ich an die Kirche Maßstäbe anlege, die ihr nicht eigen sind, sondern die gewissermaßen geschichtsphilosophischer oder technischer oder wissenschaftlicher Natur sind. Zum Beispiel eben statistisches Denken. Ein Schrumpfen, ein statistischer Niedergang von Kirchen sagt ja theologisch erstmal noch gar nichts. Fortschrittsgedanke, Rückschrittsgedanke sind Kategorien, die auf die Kirchengeschichte im Grunde genommen nicht anwendbar sind, weil wir gar keine Maßstäbe haben, gar keine Kriterien darüber zu erzählen, was eigentlich das Wesen der Ekklesia ist. Also von daher versuche ich deutlich zu machen, dass eigentlich diese Depressivität an einem rein weltimmanenten Zugang zur Kirche besteht. Und diesen leider weltimmanenten Zugang erkenne ich eben vielfach in den Kirchen selbst. Etwa im Eindringen der Sprache von Ökonomie, etwa in den merkwürdigen Glücksverheißungen, ja, und der Verheißung, Glaube würde das Leben erleichtern und all diese Dinge, mit denen wir vielfach konfrontiert sind, wo jeder gläubige Mensch weiß, dass das nur die halbe Wahrheit ist und dass Glaube genauso viele Fragen aufwirft, wie er beantwortet. Also es ist gewissermaßen das Eindringen weltimmanenter Kategorien, die diese Depressivität ausmachen, und davon müssten wir uns frei machen und diese Wetterlage einfach annehmen als eine, die uns Gott gibt im Moment.
Sie gehen ja sogar so weit, dass Sie sagen, das Schrumpfen der Kirche sei eine große Chance. Das ist wieder eine so Chance. Eine Kategorie. Aber was meinen Sie damit?
Es macht uns frei von bestimmten Darstellungsformen, um wieder zurückzukehren zum Eigentlichen. Also das ist ja eine der Chancen, ja, oder da sind wir schon wieder in weltimmanenten...
Chancen ist schon wieder so ein Begriff.
Ja, ist schon wieder so ein Begriff, mit dem ich vorsichtig sein will, aber nehmen wir ihn mal als Arbeitshypothese. Also Chancen besteht ja darin, dass man gewissermaßen frei wird von externen Zuschreibungen. Die Kirche muss niemandem mehr etwas beweisen. Sie muss keine Staatsform mehr begründen. Sie muss keine Herrscher legitimieren. Sie muss überhaupt nichts legitimieren außer sich selbst und ihr eigenes Dasein. Und das ist doch eine wunderbare Situation, die auch eine Befreiung ist. Also die Kirche als eine aufrechte Minderheit finde ich jetzt keine Schreckensvision.
Also ist auch ein Teil der Entweltlichung, die uns da ganz entgegenkommen kann,
genau,
in unserem Denken oder anderen Denken. Gottes Existenz ist unfassbar, aber noch unfassbarer ist Gottes Nicht-Existenz. Das hat Anselm von Canterbury gesagt. Das konnte auch am Ende des Buchs von Christian Lehnert stehen. Der Gott in einer Nuss, fliegende Blätter von Kult und Gebet. So heißt das Buch, das den Gottesdienst oder die Messe erlebbar macht, das auch Ahnungslosen den christlichen Kult erklärt und nahebringt und viel erzählt von einem Gottesdienstbesucher und eben auch, wie wir gerade gehört haben, von einem Waldgänger, wenn ich das so sagen darf. Ein Buch, auch wie eine Meditation über Glaube und Religion und über Gott, über den Christian Lehnert Dichten schreibt, der Gott, den es nicht gibt, in mir ein dunkler Riss, ist meiner Seele nah, so oft ich ihn vermiss. Das Buch Der Gott in einer Nuss ist im Surkamp Verlag erschienen. Es hat 230 Seiten, kostet 20 €. Vielen Dank, Herr Lehnert.
Dankeschön.